Ich war in dieser Woche bei Edeka einkaufen. Da gab es ziemlich tolle Joghurts im Angebot. Ich schaute so durch, was denn alles so schmecken könnte. Und während ich da vor diesem Regal stand, hörte ich auf einmal das Wort Worship gesungen. Es war diese Hintergrundmusik, ja, die Kauflaune unterstützende Easy Listening Musik, die die Kundschaft lockern soll. Ne, und wenn man gute Gefühle hat, dann kauft man umso mehr. Ja, aber ich hörte das Wort Worship und ich dachte, Worship? Und dann stand ich da und hörte genauer hin. Und es war wirklich ein Worship-Song. Da wurden ganz viele Worte der Liebe an Gott gerichtet. Ja, und ich dachte, wow, ja, endlich wird es wahr, was in der Heiligen Schrift steht. Ganz Edeka ist voll der Ehre des Herrn. Also es hat mich irgendwie berührt. Ja, und vorgestern sagte meine Tochter, als sie den Kühlschrank aufmachte, Papa, wir haben ja so viele Joghurts. Ich las in dieser Woche auch einen Psalm, das sind ja verschriftete Lieder, Psalm 145, der geht so los. Ein Lobgesang von David. Und dann sagt er, ich will dich erheben, mein Gott, du König, ich will dich ehren. Ja. Das kann Musik bei uns Gefühle auslösen, uns in Stimmungen hineinrufen. Und David schuf mit seiner Dichtung, mit seinen Liedern, Stimmungen, von denen er sich wünschte, dass sie Gott dann zu spüren bekommt. Ja? Er wusste, dass Musik Gefühle auslösen kann und dass Gefühle eben auch Nähe erzeugen können. Und deswegen sagte er, gerade diese Lieder, durch diese Lieder soll Gott spüren, wie ich ihm gegenüber fühle. Und manchmal vergessen wir das ja, gerade wenn wir zum männlichen Teil der Menschheit gehören, dass Gefühle ein ganz wichtiger Teil der Ebenbildlichkeit Gottes sind. Und das möchte ich mich selbst immer wieder fragen und dich eben auch, ob wir das noch genug vor Augen haben, dass wir zu Gott hin Gefühle zeigen können und damit Nähe aufbauen zu ihm. Denn Gott geht es an der Stelle genauso, er möchte gerade im Bereich seiner Gefühle Nähe aufbauen zu uns. Und man hält es ja nicht für möglich, aber ich werde heute über Gefühle reden, nicht nur. Es gibt ein alttestamentliches Buch, das platzt vor Gefühlen. Ja? Das guckt aus jedem Knopfloch raus. Das Buch Hosea. Es gibt eine Schriftstellerin, die heißt Francine Rivers, die hat die Story von Hosea mal sozusagen neu vertont und hat sie übertragen in die USA des 19. Jahrhunderts. Und ich habe dieses Buch gelesen und dieses Buch hat dieses Cover. Du wirst es gleich sehen. Ich habe es gerade jemandem aus der Gemeinde verliehen, deswegen habe ich es jetzt nicht dabei. Können wir das Cover mal sehen? Ja, du wirst dahin schmelzen. Ah. Ja, ich habe dieses Buch tatsächlich gelesen, ja. Es hat 430 Seiten und als ich es las, da fuhr ich zu dieser Zeit viel Bahn und U-Bahn und so, ich meine, es hat mich so gepackt, es hat mich so gefesselt, ich konnte nicht aufhören, deswegen hab ich es immer dabei gehabt, aber ich muss zugeben, ich habe mit neutralem Papier das Cover eingeschlagen. Ich dachte, ja, kann schon sein, dass der Inhalt vielleicht ein bisschen schmalzig ist, aber trotzdem, es holt mich so ab, aber es musste ja nicht jeder sehen. Ja, also Francine Rivers überträgt die Geschichte des alttestamentlichen Hoseas in das 19. Jahrhundert und es geht da um ein junges Mädchen, das in Prostitution gerät. Und sie wird eigentlich nur noch am Leben erhalten von ihrem Hass auf sich selbst und auf Männer. Und dann beauftragt Gott in dieser Story einen Mann namens Michael Hosea, zu dieser Frau zu gehen und er begegnet ihr, er verliebt sich in sie und holt sie raus aus dem Bordell und sagt ihr, also wenn du willst, können wir heiraten. Und sie lässt sich darauf ein. Und dann versucht dieser Mann mit dieser Frau, die so viel Geschichte auch in ihren Knochen hat, ihr immer wieder klarzumachen, es hat was Neues begonnen. Ja? Du darfst meiner Liebe glauben und du darfst auch deiner Liebe glauben, aber sie kann oder will es irgendwie nicht und geht zurück ins Bordell. Und Michael Hosea kämpft um sie und hört damit nie auf. Ja, und das ist die Übertragung. Die ursprüngliche Story, da gibt es auch einen Mann namens Hosea, das spielt vor 2700 Jahren. Und dieses Buch offenbart, dass Gott sich die Blöße gibt, wie ein gekränkter Liebhaber aufzutreten, ja, der von seinen Gefühlen aufgefressen wird. Man könnte sagen, er gibt sich die Blöße, aber vielleicht gibt sich Gott darin auch die Größe. Ja, und das macht, wie er so um diese Frau, wie Hosea da so um diese Frau kämpft und wie das auch spiegelt, wie Gott kämpft, das macht dieses Buch zu einem sehr ungewöhnlich emotionalen Teil der Heiligen Schrift. Ja? Eine sehr ungewöhnlich emotionale Heilige Schrift, Hosea. Ich nenne die Predigt Hosea die längste Liebesgeschichte aller Zeiten. Ich will aber vorweg noch mal ein bisschen von Hosea einen Schritt zurücktreten und fragen, wer waren diese 17, je nachdem wie man zählt, oder 18 Propheten eigentlich? Ne? Hast du sie schon gelesen? Und wenn ja, was ist dein Eindruck dazu? War es spannend? Konntest du gut folgen? Den meisten geht das nicht so. Ja? Nahum, Habakuk, Zephania, Zacharia, so. Wer kennt sie und wer zählt sie zu seinen Lieblingsbüchern in der Bibel? Was man auf jeden Fall wahrnimmt, ist viel Gesellschaftskritik. Da kann man sagen, das ist erstmal ganz gut, ja, da würde ich unterschreiben, aber im Großen und Ganzen, wenn man das so liest, kann es doch ein bisschen langweilig wirken. Aber in einem radikalen Sinne sind das nach wie vor sehr moderne Bücher, denn sie bringen Themen zur Sprache, die nach wie vor kettenschwer an der Menschheit hängen. Ja? Diese unglaubliche Ungerechtigkeit zwischen extrem reichen Menschen, die das wurden auf Kosten von extrem armen Menschen. Und dieses Ungleichverhältnis. Wenige, extrem reich, unfassbar viele, unfassbar arm. Oder Kriege, die geführt werden in diesem Wahn von nationaler Größe. Koste es, was es wolle. 200.000 Menschen leben, kein Problem. Oder diese serienmäßige Vernichtung von Tieren. Oder, und ich meine, jeder von uns kam damit schon in Berührung, diese Lust, entertained zu werden, Vergnügungslust, Kapitalismus, ja, durch den wir unsere Erde verheizen. Gier. Das sind ihre Themen. Das sind unsere Themen. Ja. Martin Luther King, der Bürgerrechtler, hat sich mit seinem Leben dafür eingesetzt, dass die USA endlich aufhört mit dieser moralischen und geistlichen Verschmutzung, die Rassismus bedeutet. Und als er sprach und schrieb, in seinen Reden zitiert er ganz oft die alttestamentlichen Propheten, weil er sagt, der Kampf gegen den Rassismus ist kein politisches Thema, es ist ein geistlicher Weckruf in seine Nation. Also, für die Propheten ist Gerechtigkeit ein enorm großes Thema. weil sich damit eben diese enorm große Frage stellt, auf welcher Seite steht eigentlich Gott? Für wen macht er sich stark? Und hat er überhaupt das Zeug, wenn er ein gerechter Gott ist, sich in dieser Welt durchzusetzen? Ne? Mit dieser Frage nach der Gerechtigkeit steht und fällt für die Propheten die Rolle Gottes. Ob Gott sich durchsetzen kann. In der Heiligen Schrift werden die Propheten auch oft Seher genannt, ne, von Sehen, Seher, weil sie das noch sehen konnten, wofür andere schon längst betriebsblind geworden sind. Unrecht, Armut, Unterdrückung, Rassismus. Und wir denken ja manchmal so, ja, Propheten, das sind so Zukunftsvorherseher, ne, die sagen, was dann irgendwann mal kommt, aber ich kenne solche Menschen als Christen, die sich am liebsten durch Prophetie irgendwo in der Zukunft tummeln und dann überlegen, ja, Endzeit, Endzeit, Endzeit. Aber die Propheten schicken einen da nicht hin, sondern die Propheten holen einen zurück in die Gegenwart und sagen, was ist los? In deiner Gesellschaft, in deinem Umfeld, bei dir selbst, passt du zu diesem Gott? Ja, und trotzdem sind das keine leichten Bücher, ist eher schwere Kost. Auch das Lesen dieser Bücher führt manchmal dazu, dass man ganz dizzy wird. Also sie sind irgendwie ein bisschen sprunghaft, da geht es nicht so schön der Reihe nach, Themen abgearbeitet, sondern das ist manchmal so ein bisschen Holter die Polter. Aber auch das ist eigentlich ein literarisches Stilmittel, weil in diesem Durcheinander soll sich eben auch so diese emotionale Empörung widerspiegeln, wie mit Menschen umgegangen wird. Und soll sich widerspiegeln, dieser wachrüttelnde Schmerz darüber, wie mit Gott umgegangen wird. Ja? Und wenn du aufgeregt, empört bist, dann machst du auch nicht schön immer der Reihe nach, sondern es bricht aus dir heraus. Ja? Das ist auch also ein Ausdruck, ein Stilmittel dieser Bücher. Wir treffen hier auf Menschen mit extremen Stimmungsschwankungen, die aber Gott in seinen extremen Stimmungsschwankungen widerspiegeln. Weil Gott, das hört sich für dich vielleicht komisch an, weil Gott manchmal selber nicht weiß, was er will. Soll er jetzt der mächtige Richter sein? Oder vielleicht doch der ohnmächtige Liebhaber? Und dazwischen purzelt er immer hin und her. Ja? Das macht Liebe aus einem, wenn sie gekränkt wird, verletzt wird, enttäuscht wird. Und genau das spüren die Propheten. Und deswegen gibt es keine ruhige und gemäßigte und zurückhaltende Prophetie, ja? Weil sie voller Leidenschaft ist, voller Gefühl. Ja. Bei den Psalmen sagt man ja manchmal, also die diese Lieder schrieben, die haben wirklich alles, was Menschen fühlen können, dort hineingelegt. Ja? Alle Stimmungslagen, die ganze Klaviatur der Gefühle kannst du in den Psalmen antreffen. Die prophetischen Bücher bieten dasselbe, nur aus der anderen Richtung. Wo Gott uns das ganze Repertoire seiner Gefühlslagen vorstellt. Von ganz tief bis ganz hoch. Ja, der Religionsphilosoph Abraham Heschel schreibt, so beeindruckend die Vorstellung von einem Gott auch sein mag, der zu erhaben ist, als dass ihm die Geschehnisse auf diesem unbedeutenden Planeten etwas anhaben könnten, so stammt diese Vorstellung doch aus einer Argumentation, die sich Gott nur von einer abstrakten Seite nähert. Aber Gott ist nicht abstrakt. Und wenn wir das Richtige über Gott denken, ist das noch nicht Glaube. Gott geht es um Nähe. Und da sind Gefühle extrem wichtig, weil Gefühle Nähe herstellen. Ja, und ich glaube, dass da der größte Wert dieser alttestamentlichen Bücher liegt, dieser alttestamentlichen Propheten, dass sie uns Gott zeigen. Ja, als jemanden, der kämpft, mit seinen Gefühlen kämpft. Denn hinter diesen emotionalen Propheten steht ein emotionaler Gott, der sich ziemlich abgehängt fühlt, betrogen womöglich. Und das führt mich jetzt zu Hosea, zu diesem Buch und zu diesem Mann. Da steht ein Mann, der von Gott beauftragt wird. Ja? Aber im Mittelpunkt steht eigentlich Gott. Um den geht's. Im Mittelpunkt steht Gott, der sich selbst dieser unbezwingbaren Macht der Liebe unterwirft. Kann Gott das? Ja, er kann. Also wenn du sagst, hey, Gott ist zu souverän und außerdem kann der alles. Ja, eins kann er nicht. Machen, dass wir ihn lieben. Machen, dass du ihn liebst. Das kann er nicht. Und er unterwirft sich der unbezwingbaren Macht der Liebe und gerät in Gefühlsstürme. Wann spielt das Ganze? Spielt also im Nordreich, es gab eine Reichsteilung, im Süden Juda und Benjamin, und das war Juda, und im Norden die 10 Stämme, die 10 übrigen Stämme, die nannten sich Israel. So. Und Israel war sozusagen für geistliche Untreue besonders anfällig. Sie hingen sich an fremde Götter, und ganz besonders angesagt war der Fruchtbarkeitsgott Baal. Ja, wir sehen mal ein Bild oder etwas Gefundenes. Es steht im Louvre eine Statue, die stellt Baal dar. Das war ein Fruchtbarkeitsgott. Sein Name wörtlich übersetzt, gibt verschiedene Bedeutungen. Einmal Herr, Ehemann oder Besitzer. Und hier in diesem Buch Hosea treffen wir mehr auf den Begriff Partner oder Besitzer im Sinne von wie ein Zuhälter seine Prostituierten besitzt. Ja? Denn es gab in diesem Baalskult viel sexualisierte Kulte, ja? Also Tempelprostitution. So, und den fanden sie also besonders sexy und vergaßen ihren Bund mit Jahwe. Aber Gott konnte Israel nicht vergessen. Und nun fordert Jahwe diesen Mann Hosea auf, einzusteigen in seine eigenen Erfahrungen, in die Erfahrungen Gottes und teilzunehmen an dem Schmerz eines gebrochenen Herzens, weil Hosea das Autorität geben würde. Der redet dann nicht irgendwas Richtiges, sondern etwas, was er selbst erfahren hat. Und das macht in der Regel sehr glaubwürdig. Aber es ist für Hosea erkauft. Mit viel Schmerz. Es gibt die Erzählung zweier Maestros, also so Kunstgrößen, Musikgrößen, zweier Maestros, die ein Konzert besuchen, und sie hören eine überaus vielversprechende junge Sopranistin. Und der eine Maestro sagt zum anderen, hörst du die Reinheit ihrer Stimme? Und der andere sagt, ja, ich höre sie. Und er antwortet, ja, aber wie wird sie erst singen, wenn ihr Herz gebrochen wurde? Da kommt eine Größe mit rein, eine Tiefe, die aus dem Schmerz kommt und die Autorität gibt. Und in diese Betroffenheit Gottes soll also Hosea jetzt einsteigen, und sein Auftrag lautet tatsächlich, geh zu dieser Frau mit Namen Gomer und verliebe dich in sie. Heirate sie. Ich lese mal Hosea 1. So begann der Herr durch Hosea zu reden. Geh, nimm dir eine Kulthure. Ich sage jetzt bewusst nicht Prostituierte, weil das schon so ein bisschen eingepflegt klingt in unsere gesellschaftlichen Kontexte. Nimm dir eine Kulthure zur Frau und habe mit ihr Kinder. Also gründe eine Familie. Denn das Land hat den Herrn verlassen und ist zur Hure geworden. Da ging Hosea zu ihr und nahm Gomer, die Tochter die Blaims, zur Frau. Später wurde sie schwanger und gebar ihm einen Sohn. Das lässt sich jetzt ein bisschen schnell runterlesen, ja? Aber Gott sagt nicht, geh dahin, halt dir die Nase zu, mach einfach und dann hast du es schnell hinter dir, sondern das war als Liebesheirat gemeint. Er hatte sich wirklich in diese Frau verguckt, denn sonst hätte er nicht spüren können, was Gott spürt. Also dieser Prophet Hosea geht also zu ihr ins Bordell oder wo er sie auch immer angetroffen hat und sagt, was machst du heute Abend? Könnten wir was essen gehen? Ja, und so geht's los. Und sie gründen, oder ja, sie sagt, okay, also wenn du mich willst, das ist mir ja noch nie passiert, aber dann lass uns heiraten. Und sie gründen eine Familie. Er ist wirklich in diese Frau verliebt und glaubt alles Gute der Welt, glaubt an ihre Liebe, glaubt an seine Liebe, aber sie geht zurück ins Milieu. Ja. Vielleicht bekam sie eine Nachricht von ihrem Zuhälter, du fehlst mir so, ich brauche dich, wollen wir uns treffen, und alte Knöpfe werden gedrückt und sie geht zurück zu ihrem Zuhälter und ist wieder da, wo Hosea sie rausgeholt hat. Jetzt könnte man sagen, okay, Hosea, du hast deinen Auftrag erfüllt, hast emotional eine Menge durch, bist schön durch den Wolf gedreht worden, das reicht, danke, ruh dich aus. Jetzt kommt Gott. Hosea 3. Der Herr sagte zu mir, geh noch einmal hin zu dieser Frau, die du liebst, die einen Liebhaber hat und Ehebruch treibt. Liebe sie neu, wie der Herr die Söhne Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden. Und dann wird in Hosea berichtet, wie er seine Frau, seine eigene Frau, wie er sie dem Zuhälter abkaufen muss. Und er tut's. Und holt sie zurück zu sich und nach Hause, auch in dem Wissen, vielleicht bin ich gerade der größte Idiot in dieser Stadt. Aber genau das meint es, als Prophet zu leben. Nicht in ruhigem Fahrwasser anzukommen, sondern immer auf der Messerschneide der Erfahrung unterwegs zu sein. Ja? Wird es werden oder wird es nicht werden? Wird sie bleiben oder wird sie nicht bleiben? Und sich dieser zerreißenden Erfahrung enttäuschter Liebe auszusetzen. Aber das hat Hosea diese Autorität gegeben, zu den Menschen zu sprechen und zu sagen, ich habe es durch, aber Gott hat es mit euch auch durch und er will euch zurück. Genug Untreue, genug rumgeflirtet mit Baal. Ja? Ihr habt Gott auf den Kopf gestellt. Er weiß nicht, ob er mit Macht reinrauschen soll in eure Gesellschaft als vernichtender Richter oder ob er sich ohnmächtig weiter quälen soll mit der Frage, wird sie vielleicht doch zurückkommen? Und wir hören jetzt Gott selbst nochmal in seinem Schmerz, in seinen sehr widersprüchlichen Erfahrungen. Ich lese das mal aus Hosea 11. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von mir weg. Sie opferten den Baalen und brachten den Götterbildern Rauchopfer dar. Ich war es, der Ephraim, also Israel, das Gehen lehrte. Ich nahm ihn auf meine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich zu ihm und gab ihm zu essen. Doch er muss wieder zurück nach Ägypten. Assur wird sein König sein, denn sie haben sich geweigert umzukehren. Das Schwert wird in seinen Städten wüten. Es wird seine Schwätzer töten und sie wegen ihrer Absichten vernichten. Mein Volk verharrt in der Treulosigkeit. Sie rufen zu Baal, doch er hilft ihnen nicht. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich aufgeben, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich selbst. Mein Erbarmen über dich brennt in mir. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Weißglut des Zorns. Sie werden wieder hinter Jahwe herziehen. Der brüllt wie ein Löwe. Ja, er brüllt. Also mal steigt Gott in die Erfahrung eines Vaters ein und mal in die Erfahrung eines Liebhabers. Ja? Und diese Texte hier fragen uns etwas ganz Neues. Nämlich, also die Frage, ob wir uns vorstellen können, dass Gott zornig ist, die haben wir schon beantwortet. Das können wir uns gut denken. Aber vielleicht wäre mal die Frage gut, Gott, wie kommst du eigentlich mit deinem Schmerz klar? Macht dich das nicht fertig? Ja? Wer tröstet dich eigentlich in deiner fortwährenden Kränkung, nicht zurückgeliebt zu werden? Wer tröstet dich, Gott? Na, stell mir mal vor, wir wären der Therapeut und würden Gott fragen, sagen Sie mal, wie fühlen Sie sich eigentlich? Da würde Gott sagen, vielleicht sagen, ich fühle mich wie jemand, der ein halbtotes Kind am Wegesrand findet und ich nehme die Kleine mit nach Hause und ich päpple sie wieder auf, ich mache sie zu meiner eigenen Tochter, ich zahle das Schulgeld für sie, ich lerne sogar kochen und bin so vernarrt in sie und überhäufe sie mit cooler Kleidung und schönen Sachen. Aber als sie dann größer ist und noch größer wird, rennt sie eines Tages fort. Ich höre davon, dass sie ein wildes Leben lebt. Und ich höre davon, dass, wo immer nur mein Name fällt, sie mich verflucht. Oder wir könnten fragen, Gott, wie fühlst du dich eigentlich? Wie fühlen sie sich denn so? Dann würde er sagen, ich fühle mich wie ein Mann, der sich in eine Frau verliebt hat, wie er sie vorher noch nicht vor Augen geführt bekommen hat, die ihn so in den Bann geschlagen hat mit ihrer Schönheit, die er nicht mehr vergessen kann. Und von der er aber auch weiß, vorher hat sie schon jeder in den Händen gehabt, aber ich hole sie zu mir, ich bringe ihre Schönheit wieder zum Leuchten, ich überschütte sie mit Geschenken, aber ich ernte immer nur Desinteresse, Gleichgültigkeit, Untreue. Ja. Jetzt ist sie wieder in ihrer alten Gesellschaft und in ihrem alten Milieu und ich fühle alles und habe doch nichts. Und das ist die Aussage von Hosea, von diesem Mann Hosea und von diesem Gott, von dem Hosea spricht. Ja. Dass er sagt, Gomer, eines Tages wirst du erkennen, dass du eigentlich mich liebst. Und so lange werde ich auf dich warten. Das ist die Aussage Gottes, Israel. Eines Tages wirst du erkennen, dass du eigentlich mich liebst. Dass die anderen, von denen du dir so viel versprichst, dich ausplündern. Aber eines Tages wirst du erkennen, dass du eigentlich mich liebst. Ja, wenn Hosea heute zu uns käme, was würde er uns fragen? Ich habe ja gesagt, dass diese Predigt den Titel trägt, die längste Liebesgeschichte aller Zeiten. Warum nenne ich das so? Weil die Frage von Hosea vor dir nicht Halt macht. Weil Gott vor dir nicht Halt macht. Wir könnten denken, naja, pass auf, also das ist vielleicht nicht ganz ohne Grund Altes Testament. Wir sind jetzt im Neuen Testament. Vielleicht ist Gott, dieser Jahwe in Jesus, viel cooler geworden. Ne? Jens hat es vorhin gesagt, die Passionszeit geht los. Passion heißt Leidenschaft, aber eben auch ans Kreuz geschlagen werden. Und hören wir mal, was Jakobus schreibt. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ja, da schreibt ein neutestamentlicher Autor im alttestamentlichen Stil. Er meint jetzt nicht konkrete Menschen, er sagt das über eine Gemeinde, ne? Und sagt, ihr müsst zurück zu Gott. Also das ist Passion, das ist Leidenschaft, das ist Kämpfen um jemanden. Das heißt, nicht wissen, wohin mit seinen Gefühlen. Und das wusste ja Jesus auch nicht. Er hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dann lass das jetzt hier zu Ende gehen oder find eine andere Lösung. Und dann sagt er aber auch gleichzeitig, niemand hat größere Liebe als die, sein Leben zu geben für die, die er liebt. Das ist Passion, hin und her. Und dieses Buch zeigt uns, was Liebe mit Gott macht. Und was es mit ihm macht, wenn wir ihn kränken. Ja, wodurch kränken wir den Gott? Ich könnte es dir sagen. Wenn ich dir von meinen Versuchen erzähle, mit Gott Kompromisse auszuhandeln. Oder wenn ich mir meine Bedürfnisse genehmige. Und Gott sagt, ach so ist das bei uns. Und dann steht Gott vor mir und sagt, gar nichts. Mit gar nichts werde ich mich abfinden. Und das, was du dir genehmigst, gar nichts. Ja. Ich werde es nicht entschuldigen, gar nichts. Vielleicht verzeihen, aber nichts entschuldigen. C.S. Lewis hat gesagt, von allen Mächten verzeiht die Liebe am meisten, aber sie entschuldigt am wenigsten. Sie freut sich ein wenig, aber sie verlangt alles. Ich will dich mal fragen, schreckt dich manchmal dein eigenes Leben auf? Oder hast du das Gefühl, dass Gott dich vielleicht aufschreckt? Er macht's immer wieder. Wenn er sieht, dass du Wege gehst, die für dich sehr gefährlich sind, dass du Wege gehst, die dich von ihm wegführen. Ich lese mal Hosea 13. Als sie ihre Weide hatten, wurden sie satt. Als sie satt waren, wurde ihr Herz leichtsinnig. Darum vergaßen sie mich. Deshalb wurde ich für sie zu einem Löwen. Wie ein Panther laure ich auf. Wir sehen jetzt mal so ein schönes Tier, ja, ein Panther. Ich habe kürzlich eine Sendung gesehen über diese Raubkatzen und wusste gar nicht, dass Panther eigentlich Leoparden sind. Nur mit anders pigmentiertem Fell. Ja? Panther sind Leoparden. Aber von Leoparden weiß ich, dass sie von allen Raubkatzen, die es gibt, das größte Beutespektrum haben. Sie jagen annähernd 100 verschiedene Tiere und gehen sogar auf Krokodile. Ja? So, Gott sagt, ich laure dir auf wie ein Panther. Na? Und was ich damit sagen will ist, kann es sein, dass Gott dich angreift? Um dich zurückzubekommen, dass er nicht darin gegen dich kämpft, sondern um dich kämpft und hofft, dass du es spürst und dein Herz wieder weich wird. Es gibt Sackgassen, kleine und große. Ich bin schon in 1 Million gelaufen und immer wieder hat darin Gott gesagt, merkst du, dass in diesen Sackgassen nicht das Glück auf dich wartet? Merkst du, dass in diesen Sackgassen ich nicht auf dich warte? Ich bin woanders zu finden. Komm zurück. Hey, du hast einen Gott, der dich liebt. Und für den ist Liebe nicht bla bla. Ja. Der kämpft um dich. Und der weiß dir gegenüber oft nicht wohin mit seinen Gefühlen. Aber das möchte er dich wissen lassen, dass es das Höchste, Größte und Schönste für ihn ist, dich in der Nähe zu haben, dich zu spüren. Kann Gott alles? Er kann nicht machen, dass du ihn liebst. Aber du kannst ihm deine Liebe schenken. Und darum bitte ich dich. Amen.